Liebe Geschwister, ich darf euch alle, Sie alle recht herzlich begrüßen zur Nummer 14. Stunde, zu dieser Einheit zur Offenbarung. Ich freue mich über diejenigen, die im Gemeindesaal sind und grüße natürlich auch all diejenigen, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Wir wollen uns heute Abend dem 14. Kapitel zuwenden. Bevor ich das mache oder bevor wir hier das tun, drei Hinweise noch für gerade die Geschwister auch am Internet. Das eine, immer wieder nochmal Hinweis, also wenn ihr die Zettel haben wollt, also die Übersicht dazu, immer nur ans Büro wenden. Frau Gessler schickt die normalerweise einen Tag vorher raus. Man kann die auch nachträglich bekommen, das ist gar kein Problem. Da kann man das zu Hause sich ausdrucken, haptisch vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen. Ein zweites, nächste Woche machen wir nicht ein Kapitel, sondern zwei Kapitel, also da schon mal sich darauf einstellen, dauert trotzdem nur eine Stunde halt, aber das 15. Kapitel ist so kurz und hat inhaltlich mit dem 16. zu tun, das jetzt sei schon angekündigt, da machen wir beide zusammen, normal wollten wir ja Kapitel für Kapitel durchgehen, aber das bietet sich da an, weil es da um diese Zornesschalen geht, auch um die Ankündigung und das sind nur einige wenige Verse im Kapitel 15, nicht, dass das uninteressant ist, aber da packen wir die beiden zusammen. Und ein drittes, das ist jetzt mal weg von der Offenbarung, das ist nochmal gemeindlich halt. Samstag haben wir den HMK-Tag ja hier, den wir ausrichten mit uns bei uns in der Gemeinde, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und der geht morgens um 10 Uhr los, wird gehen etwa so bis 16 Uhr. Für euch und Sie, die hier in Bremen und um zu seid, kommt bitte, also wir haben gesagt 400 Mittagessen, also und der Bauherr für Finanzen, der schimpft mich, wenn wir dann falsch kalkuliert haben, also kommt, dass das alles aufgegessen ist, aber es ist vor allen Dingen nicht wegen des Essens, sondern es ist ein gutes Programm. Wir haben tolle Zeugen aus der verfolgten Gemeinde halt, aus der verfolgten Welt halt, aus Turkmenistan, Bruder, wir haben eine Schwester aus Eritrea, die hat 16 Jahre im Knast gesessen, für Jesus halt, also unfassbare Dinge. Super Prediger gewinnen können am Morgen halt im Gottesdienst Peter Hane, da geht es um 10 Uhr los. Also recht herzliche Einladung dazu und eben fürs Internet. Auch nochmal wird natürlich alles gestreamt, könnt ihr gerne auch per Internet mit dabei sein. So, das nochmal die Abkündigungen. Jetzt aber zu dem, was vor uns liegt, Kapitel 14. Wir kommen hier, um das jetzt vielleicht erstmal einzuführen, so ein bisschen ja Kapitel 12 und 13. Das war nochmal so ein Blick auf das auch, was passiert, wenn der Teufel, wenn der Drache die Kirche, die Ekklesia, die Frau verfolgt halt und wenn dann das Tier kommt, der Wiederchrist. Das waren so die Kapitel 12 und 13. Und im 14. Kapitel wird jetzt nochmal ein Blick stärker genommen auf die Gemeinde Jesu Christi. Alle drei Kapitel 12, 13, 14 nehmen das so ein bisschen wie eine Inhaltsangabe vorweg, was dann kommt in den Kapitel 15 bis 20 halt. Das ist jetzt nicht tatsächlich eine chronologische Abfolge, dass man sagen könnte, okay, wir können das Kapitel für Kapitel durchzählen und so wird dann auch die zeitliche Abfolge sein, sondern hier in diesen drei Kapiteln, auch vor allen Dingen heute in dem, was wir sehen werden, betrachten werden halt, ist ganz vieles, was dann tatsächlich nochmal in den nächsten Kapiteln ausführlicher aufgenommen wird und dann vertieft wird, wie das sein wird. Hier heute, nachdem die letzten beiden Kapitel ja sehr düster waren, sehr schwierig waren, also ich will nicht sagen Angst machen, wir brauchen ja keine Angst zu haben an der Seite Jesu Christi, aber heute mit dem Kapitel 14 nochmal viel Positives, Wunderbares, was uns geschenkt wird als Gemeinde Jesu Christi. Ich möchte wie immer beginnen mit einer Andacht und zwar mit dem Vers 12, den habe ich rausgebrochen aus diesem 14. Kapitel. Da heißt es, hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ich lese es noch einmal. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Amen. Ich möchte kurz stille werden und beten. Lieber Heiland, ich möchte Dank sagen, dass wir an diesem Abend zusammenkommen dürfen unter deinem heiligen und lebendigen Wort hier in der Kirche, im Gemeindesaal, aber eben auch an den Geräten. Möchte ich bitten für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, um deinen Segen für jeden Einzelnen, der gekommen ist, der zugeschaltet ist, dass er das mitnehmen kann für seinen Glauben, für seine Nachfolge, für sein Leben. Dass das passiert, dass das geschieht, Herr, dazu musst du uns segnen durch deinen guten Heiligen Geist und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht geschrieben, überschrieben mit über die Geduld der Heiligen. Das ist jetzt ein Wort wirklich an die den Heiligen Geist haben, die eben zu Jesus gehören halt. Und da ist die Geduld eben erforderlich und die ist gefunden eben bei diesen 144.000. Sie haben die Geduld der Heiligen. Und Andacht heißt ja Andenken, so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, das habe ich getan. Und ich habe nochmal so 4 Fragen und Antworten mitgebracht, eben was mir so in den Sinn gekommen ist anhand der Bibel über die Geduld eben der Heiligen. Das Erste, was diese Geduld ist, sie ist, und das ist wichtig, Frucht des Glaubens. Die Geduld der Heiligen ist ein Glaubensautomatismus. Geduld ist etwas, da können wir uns zu anhalten und können sagen, ja, ich möchte geduldiger werden halt, aber wir können es nicht machen. Das ist eine Neigung, ähnlich wie zu sagen, ich möchte gerne stärker mein Ehemann verliebt sein halt. Das ist auch etwas, das kann man als Ehefrau nicht machen, das kann man sich schenken lassen halt, aber man kann es nicht bedingen, wie man sagt, ja, ich möchte Englischvokabeln lernen oder möchte meine Zeit über 5000 Meter verbessern oder mein Handicap im Golf. Das kann ich trainieren und da werde ich besser werden können. Aber Geduld, diese Tugend, die an so vielen Stellen der Bibel gefordert ist und die eben zu den Heiligen gehört, zu denen, die zu Jesus Christus gehören, das ist ein Geschenk letztlich. Es ist ein Glaubensautomatismus, da habe ich hier in die Klammer geschrieben. Geduld ist ein Glaubensautomatismus. Habe ich Glauben an Jesus Christus, dann wird Geduld Frucht des Glaubens sein. Wir wissen Galater 5, ich habe diesen Referenzvers mitgebracht, 5,22, die Frucht des Geistes ist Geduld. Und so ist es ja auch mit den Früchten. Wenn wir jetzt sehen, wenn alles so auf den Feldern wieder anfängt zu wachsen und zu sprießen, halt auch bei uns in Gärten, wenn wir da einen Obstbaum haben oder sonst irgendetwas, wir können nichts machen, dass so ein Apfel am Baum ist. Das kommt durch den Baum. Man kann gewisse Dinge bedingen, man kann einen Baum gepflanzt haben, man kann den düngen, aber dass tatsächlich ein Apfel kommt, halt, das können wir nicht machen. Und genauso ist es auch mit der Geduld. Da brauchen wir den Glauben halt, das ist ganz wichtig, da brauchen wir den Heiligen Geist, der in uns ist. Und das ist auch der Unterschied jetzt zu irgendwelchen buddhistischen Meditationspraktiken halt, die leider ja auch in vielen evangelischen Kirchen halt praktiziert werden halt, zu sagen, das ist Religion. Ich kann mich versuchen, auch der Geduld hinzugeben und mir das anzutrainieren, aber das ist eben dann Selbsterlösung, das ist Selbstbeherrschung, das ist tatsächlich Religion. Geduld, von der hier die Rede ist, ist eben die Geduld der Heiligen, die, die zu Jesus Christus gehören und die eben Geduld haben. Das ist eine Frucht, die uns geschenkt wird, eben aus dem, was Glaube ist, was das heißt, dass der Heilige Geist in uns ist. Sie ist nichts, was wir machen können, sondern Geduld ist ein Automatismus. Und wenn wir feststellen, wir sind ungeduldig, dann nicht versuchen, durch irgendwelche Meditationspraktiken oder sonstige Dinge sich runterzubringen oder irgendwelche Beta-Blocker einzuschmeißen, dass man merkt, ich werde ein bisschen ruhiger oder sowas halt, sondern tatsächlich zu gucken, dann ist in meinem Glaubensleben etwas nicht in Ordnung. Da muss ich viel tiefer graben, da muss ganz etwas anderes in Ordnung gebracht werden, dass dieser Automatismus greift. Aber das ist ganz wichtig, dass eben die Geduld der Heiligen etwas ist, was ein Automatismus ist. Das ist das Erste. Ein Zweites, was wir in Bezug auf die Geduld tun sollen, wir sollen sie leben. Ich sage gleich im Dritten auch noch, dass wir das dann umsetzen können, wenn es ein Automatismus ist, aber das ist auch nochmal wichtig. In welchem Bereich sollen wir denn Geduld haben halt? Also nochmal, das wird in der Bibel an vielen, vielen Stellen gefordert halt. Also ich habe so 3 Referenzstellen, ich hätte ja auch 20 mitbringen können halt. Kolosser 3,12, zieht an die Geduld. 1. Timotheus 6, jage nach der Geduld. Jakobus 5, seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis er sie empfange. Frühregen und Spätregen, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Ja, wie sollen wir die leben, in welchen Bereichen? Also der eine Punkt, das haben wir gerade hier bei Jakobus gehört, ist gerade im Blick auf die Wiederkunft des Herrn. Ich weiß gar nicht, ob ihr und sie momentan das richtig so für euch am Programm habt, aber der Heiland Jesus Christus kommt wieder. Und wenn du stark im Glauben bist, halt, dann wirst du diese Wiederkunft des Heilandes ersehnen. Dann wirst du jetzt nicht irgendwas Irdisches primär erwarten, sondern dann wirst du genau darauf fokussiert sein, dass du dir wünschst, hey, hoffentlich kommt er bald wieder halt. Aber der Herr ist jetzt in fast 2000 Jahren nicht wiedergekommen, so ja, dass sein Kommen auch angekündigt hat halt und es bleibt noch aus. Aber da dürfen wir geduldig sein, wir dürfen Geduld haben. Das ist was ganz Wichtiges, wenn wir im Glauben stehen. Und nochmal, das ist gut, wenn du diese Ungeduld in Bezug auf die Wiederkunft Jesu hast halt. Wenn du da sagst, Mensch, das wünsche ich mir so sehr und das Beste wäre direkt Ende nächster Woche halt zu sagen. Aber wenn es das nicht ist, ist es ganz wichtig, dass wir da zur Geduld gerufen sind. Also das ist das Erste, wo wir Geduld tun sollen, wo wir es vollziehen sollen, ist die Wiederkunft des Herrn. Ein Zweites, was wir tun sollen, ist, dass wir geduldig sind im Blick auf unsere Gebete. Also ich weiß nicht, wer von euch, wie gesagt, im Blick auf die Wiederkunft des Heilandes momentan ungeduldig ist. Wenn ihr es seid, ist es ein gutes geistliches Zeichen. Wenn ihr es nicht seid, ist es nicht so gut. Aber ich weiß, dass viele von euch ungeduldig sind, weil sie ein oder mehrere Gebetsanliegen haben und die schon so lange mit sich tragen halt und die gehen nicht in Erfüllung. Und man betet und man betet und man betet. Und es ist so biblisch, es ist so Gott gewollt, es ist so geistlich richtig, was man betet. Es geht dann häufig um, dass der Ehepartner, dass die Kinder, dass die Enkelkinder zum lebendigen Glauben durchbrechen und es passiert so wenig, es passiert nichts halt. Und man betet schon 20 Jahre, man betet schon 25 Jahre und nichts. Und da kann ich nur sagen, weiterbeten. Und weiterbeten, dranbleiben halt, nicht enttäuschen lassen halt, weitermachen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, einfach zu sagen, dass wir nicht gebetsmüde werden. Geduld ist etwas, was die Heiligen auszeichnet. Und gerade eben auch bei diesen Dingen, gerade dann, wenn sie wirklich geistlich sind, also nicht, wenn es um die nächste Beförderung geht oder die 50 PS, die das nächste Auto mehr haben soll, sondern tatsächlich, wenn es um das geht, was bei anderen passiert, was in dieser Welt ist tatsächlich, was sich verändern soll, dranbleiben in diesen Gebeten halt. Und vielleicht ist das ja das Einzige, was heute Abend für dich Botschaft in diesem Nachdenken über das Kapitel 14 ist, dass einfach du noch länger Geduld haben darfst und sollst für das Gebets- oder den Gebetsauftrag, den der Herr dir gegeben hat. Also neben dem Warten auf die Wiederkunft als erstes, als zweites, das Geduldigsein in den Gebeten und da weiterzumachen. Aber auch Geduld zu haben im Blick auf das eigene Leben. Das Leben, das wir führen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen pauschalisiert, aber ich denke, dass ich damit tatsächlich das bei den meisten zumindest treffe, ist ein Leben, das unwahrscheinlich von Hetze und von Eile geprägt ist. Das Leben wird immer schneller, immer intensiver. Also wenn wir einmal 250 Jahre zurückblicken, dann sind damals die Menschen gerade mal 40 Jahre alt geworden. Die hatten viel weniger Zeit effektiv hier auf Erden. Aber, so sagt man das ein bisschen bei den Soziologen, die lebten 40 Jahre plus Ewigkeit, weil die Leute damals viel stärker eingebunden waren, auch in den Glauben, dass sie wussten, es kommt noch etwas. Und man hatte Geduld, man wusste einfach, das Beste kommt ja noch. Das hat sich heutzutage ein Stück weit verändert. Das Leben wird zur, die Soziologen nennen das, letzten Gelegenheit. Und man versucht in diese 80 Jahre, wenn es denn 80 Jahre sind, alles reinzupacken. Man hat zwar die doppelte Zeit vermeintlich, wie vor 250 Jahren, aber man hat vermeintlich gar nicht das alles reinzupacken, kriegt das gar nicht unter, wie es früher gewesen ist. Halt. Alles, was gemacht werden muss, so viele Termine, alles regiert ein, überall sind Ansprachen. Das hat natürlich auch mit der veränderten Technik, mit all den Dingen zu tun, in denen wir drin sind. Unser Leben wird immer schneller, man wird immer gehetzter. Und das führt natürlich, dass Menschen auch ungeduldig werden, weil die Dinge, weil man natürlich so viel erledigen muss, so viel reinpacken muss, halt immer schneller werden. Das kennt ihr und sie auch alle, ob das nun beim Autofahren ist oder wenn man irgendwo einen Termin kriegen will, wenn diese Dinge sind halt, es muss alles sofort und ganz schnell und immer noch reingepackt. Nicht? Und man wird auch ungeduldig gegenüber anderen Leuten. Und das ist auch etwas, was wir eben lernen sollen. In diesen Bereichen sollen wir Geduld haben im Blick auf das Leben. Das Beste kommt ja noch. Wir haben nicht nur 80 Jahre und dann liegen wir am Friedhof, so wie die Welt denkt. Das ist die Weltsicht. Für die gibt es nur diese Perspektive. Und da musst du wirklich versuchen, alles reinzupacken halt. Ne? Und dann musst du ja alles noch schaffen halt. Ne? Diese To-Do-Listen, die viele Leute haben. Wie viele Länder muss ich denn noch gucken halt? Was muss ich dann alles noch gemacht haben? Welche Sprache muss ich noch gelernt haben? Was muss alles noch gesehen werden halt? Nicht? Was alles noch erlebt werden halt? So nach dem Motto, alles reingepackt, wenn die Listen abgearbeitet werden, kommen die neuen Listen halt. So ist es für uns nicht. Wir haben einen Gott, der uns immer wieder einfach auch zur Ruhe rät. Wir haben den Schabbat, wirklich die Gänge rausnehmen, damit wir auch Geduld sein, dass wir nicht ungeduldig sind. Das eine, die Ruhe und die Geduld hängt miteinander zusammen. Und in diesen drei Bezügen, denke ich, ist es wichtig, Geduld zu leben. Wie gesagt, im Blick auf die Wiederkunft, im Blick auf unsere Gebete, aber auch im Blick auf unsere Lebensführung. Ja, und wie gelingt das jetzt? Jetzt komme ich zum dritten. Wie diese Geduld dann konkret gelebt wird. Und da gibt uns dieser Vers ein gutes Rezept zu. Ich habe gesagt, es ist ein Automatismus. Und hier heißt es, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das sind die beiden Geheimnisse, wie ich zur Geduld komme. Ich muss mich im Wort Gottes gründen und das Wort Gottes, die Gebote halten, mich danach ausrichten und den Glauben an Jesus Christus haben. Das ist das, was wir tatsächlich bedingen können. Und das können wir natürlich ein Stück weit bedingen, wieder so mittelbar. Ich sage nochmal dieses Beispiel vom Baum, den Apfel können wir nicht machen. Aber wir können zum Beispiel so einen Baum düngen, dem können wir genug Wasser geben. Den können wir noch, wie gesagt, so ein paar Eimer Hornspäne hinschmeißen. Wir können gucken, dass da gute Erde ist, wenn wir den einpflanzen, halt, da kann man eine Menge machen. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wir können eine Menge machen, um unseren Glauben und auch unsere Beziehung zu Jesus zu stärken halt. Herzlichen Glückwunsch euch, die heute Abend zugeschaltet seid, die hier in dem Gemeindesaal seid. Das habt ihr gemacht, ihr seid unter Brüdern und Schwestern. Ihr beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Also nicht, dass ich jetzt hier meine Bibelstunde propagieren muss, aber ihr wisst, was ich meine halt. Das ist genau die richtige Entscheidung. Hier kommst du weiter. Wenn du Geduld haben willst halt, dann wirst du sie nicht dadurch kriegen halt, wie gesagt, wenn du heute Abend wieder irgendwelche Fußball, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Fußballspiel gibt halt, mit Leuten guckst in der Kneipe oder sonst irgendetwas, da kommst du nicht weiter halt, ne? Nicht im Glauben und eben nicht auch in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die hast du über die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, weil Jesus Christus da nach seiner Verheißung ist und eben in seinem Wort, weil wir eben wissen, dass Jesus Christus das Wort ist. Also das ist wichtig, Wort Gottes halten und eben mit Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern zu haben. Übrigens, das ist etwas, was Paulus immer wieder macht, wenn er die Geduld, er hat ja auch Gemeinschaft mit den, ich habe das angegeben, hier 2. Thessalonicher 1, wir rühmen uns eurer Geduld. Das heißt, er kümmert sich um die Geschwister, er schreibt einen Brief, hat Gemeinschaft mit ihnen und dadurch wird eben tatsächlich der Glaube eben gestärkt. Und ein viertes und letztes, was bringt die Geduld? Und das ist etwas, was die Bibel verheißt, dass Geduld etwas ganz Wunderbares ist halt. Also Sprüche 14, ich will das nur ganz kurz aufreißen, könnte man eine eigene Andacht darüber machen, ist, dass wir weise werden. Wer geduldig ist, der ist weise. Wir werden weiser werden, wenn wir geduldig sind. Wenn wir in Ungeduld und in Hektik Entscheidungen treffen, dann ist das sehr häufig so, dass wir nicht weise sind. Aber wenn wir geduldig sind, wenn wir warten können, wenn wir überlegen können, halt nicht, dann ist das ein Stück weit Weisheit. Durch Geduld wird uns Stärke zuwachsen. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker halt. Nicht eine Körperkraft, aber eben die Stärke, auch mit Dingen fertig zu werden, einfach auch mit Niederlagen einfach dann konfrontiert zu sein und das einfach zu schaffen halt. Das ist alles etwas, was die Geduld bringt, die Stärke zu haben, darin zu bestehen. Und auch dann eines Tages zu wissen, dass wir eben die Verheißung ererben werden, dass auf uns etwas wartet, nämlich das himmlische Jerusalem halt. Durch Glaube und Geduld werden wir die Verheißungen ererben halt, so heißt es Hebräer 6, 12 halt. Und das ist das, was die Geduld eben bringt, dass wir wissen dürfen halt, hey, wir wissen, dass wir dieses himmlische Jerusalem haben. Und dieses Wissen wiederum schafft in uns Geduld. Aber und wenn wir Geduld und Glauben haben, halt, dann werden wir auch dahin gelangen, halt nicht, wenn wir geduldig unseren Weg mit Jesus Christus weitergehen. Und das ist das, was die Erstlinge des Glaubens, da werden wir gleich noch von hören, halt getan haben. Sie haben diese Geduld gehabt, aber auch wir als die Heiligen, die wir zu Jesus gehören, sollen diese Geduld haben. Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass wir jetzt in dieser Andacht darüber nachdenken durften, was es heißt, Geduld zu haben. Und du siehst mich und du kennst die Geschwister hier im Gemeindesaal, auch an den Geräten, Herr. So häufig nimmt uns die Welt gefangen, mit aller Hektik, Herr. Und da sind wir ungeduldig, um das so vieles, was auf uns einströmt, Herr. Und wir lassen uns dann einfach mitreißen. Und da möchten wir dich bitten, Herr, dass wir durch dich, Herr, immer wieder Geduld geschenkt bekommen, dass wir uns immer wieder nicht ausrichten nach den Regeln dieser Welt, sondern dass wir uns immer bestimmt sein lassen von deinem heiligen und lebendigen Wort und von der Gemeinschaft mit dir und von dem, was auf uns wartet, auf dass wir Geduld und Ruhe haben können in unserem Leben. Und danke, dass du uns zu dieser Ruhe und zu dieser Geduld vorherbestimmt hast, Herr, dass du nicht die Ungeduld und Hektik für uns willst, Herr, sondern die Ruhe und den Frieden bei dir. Danke, Herr, dass du uns das noch einmal mit diesem Nachdenken über die Geduld deutlich gemacht hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Geduld immer wieder schaffst, Herr, dass du durch den Heiligen Geist in uns immer wieder die Geduld wachsen lässt. Amen. Wenn wir gleich das Kapitel 14 als Ganzes betrachten, werden wir im ersten Vers dann lesen, dass das Lamm auf dem Berg Zion stand oder stehen wird. Stand, als es Johannes gesehen hat. Und das hat mich dazu veranlasst, noch mal ein bisschen was zum Thema Berge zu sagen. Halt. Also ich mache immer so eine Hinführung zu jedem Kapitel. Heute möchte ich das zum Thema Berge machen und habe einfach mal nochmal ein paar wichtige Berge mitgebracht, die in der Bibel vorkommen halt. Und das ist schon sehr interessant, dass eben ja, Berge eine zentrale Rolle spielen, auch wenn man die Bibel liest. Also das eine ist, dass auf Bergen sehr viele Gottesbegegnungen stattfinden. Am Sinai, am Horeb halt, am Zion halt, immer wieder sind es Berge, wo Gott Menschen begegnet halt, in besonderer Weise Nähe mit ihnen hat. Es ist aber auch so, dass Menschen zur Gottesverehrung ganz häufig auf Berge gegangen sind, halt ganz viele Altäre werden eben auf Bergen gebaut halt. Das ist in der Bibel, ist auch in heidnischen Kulten so gewesen halt, aber es ist in der Bibel auch so, dass viele Städte, wo in der Bibel eben Altäre gebaut werden, es Berge sind halt. Es ist so, dass auch das Wirken Jesu ganz viel mit Bergen zu tun hat halt. Also ob das nun die Verklärung ist halt, der Berg, wo die Bergpredigt gehalten ist am See Genezareth halt, aber natürlich auch Jerusalem ist ja auch ein Berg, Zion ist ein Berg, Golgatha ein Hügelchen, ich sage da gleich noch was zu, halt zu sagen, immer wieder diese Berge. Und auch in der Bibel selber werden dann immer wieder Berge thematisiert. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen gehabt, etwa an 450 Stellen in der Bibel geht es um Berge. Manchmal einfach nur eine geografische Angabe, aber manchmal eben auch als Symbol dastehend halt. Also wenn wir denken, Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Oder wenn Jesus in den Gleichnissen Dinge gebraucht und er sagt, wenn ihr nur Glauben hättet, nicht also kleinen Glauben wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Berg sagen, er möge sich wegheben halt. Immer wieder auch Vergleiche mit Gott halt, ne? Psalm 90, ehe denn die Berge wurden und die Welt geschaffen würden, bist du Gott von Anbeginn. Also ein Motiv, das immer wieder vorkommt halt. Es gibt ja so Motive, die tief im Menschen verankert sind halt, wo jeder auch direkt was mit anfangen kann. Man nennt das so Archetypen halt an Bildern. Da zählt zum Beispiel der Begriff König zu oder der Hirte, das Schaf. Egal in welcher Kultur du bist, wann du lebst, da kannst du was verstehen als 5-Jähriger, auch als 80-Jähriger halt, ob du ganz gebildet bist oder nicht so schlau bist halt. Und der Berg ist eben auch so ein Archetyp halt. Auch da in der Psychologie wird das besprochen. Wie gesagt, das ist nicht ganz so wichtig. Aber wie gesagt, ist eben so eine Sache, wo die Leute direkt etwas mit verstehen und verbinden können. Und ich habe jetzt, wie gesagt, so ein paar Berge einfach mal mitgebracht halt, die wichtig sind in der Bibel, die eine große Bedeutung haben halt. Da ist als erstes der Ararat. Ich habe das mal so ein bisschen versucht, biblisch chronologisch zu machen, also vom Anfang der Bibel bis zum Enden durchzugehen. Da ist der Ararat, das wissen wir, das ist der Berg in der heutigen Türkei. Das ist der Berg, der so am weitesten weg ist von Israel im Prinzip, auf dem die Arche sich niedergelassen hat, nachdem die Flut zu Ende gewesen ist. Und auf einem Berg beginnt der Neuanfang, auf dem Berg, auch nur opfert auf dem Berg, auch direkt halt, da geht der Neubeginn der Schöpfung letztlich los. Dann ist 1. Mose 22, Moria, das ist der Berg, wo Abraham opfern soll, und zwar seinen Sohn Isaak. Diese Verbindung, da wird die Opferung des Sohnes verhindert, in Jesus opfert sich Gott selber halt. Das ist der Ort, wo später der Tempel gebaut wird. Jerusalem liegt ja auf einem hohen Berg halt, da fährt man hoch auf den Berg, tief. Also wenn man in Jericho ist, das liegt so 200 Meter unter Meeresspiegel, Jerusalem ist 800 Meter drüber. Das sind Luftlinien nur tatsächlich 10 Kilometer, alles schon ganz schön steil hoch. Das ist ein Berg, auf dem man hochfährt halt. Und da ist der Tempelplatz halt. Ein ganz wichtiger Platz halt. Auch natürlich Golgatha. Ich habe das eben schon gesagt. Das ist ja im Prinzip ein Schädelstätte, so ein Hügelchen. Aber es ist tatsächlich auch eben hier Moria, dieser Berg halt, also dieser Zion. Da komme ich gleich noch zu halt. Eben das alles, was Jerusalem ausmacht, eben auch auf einem Berg. Dann ein anderer, weiterer wichtiger Berg in der Bibel ist der Horeb. Ist, oder Sinai, das ist identisch halt, ne? Wir wissen nicht ganz genau, wo er tatsächlich liegt halt, irgendwo entsprechend da Richtung Ägypten halt, eben auf der Sinai-Halbinsel, und dort hat Mose das Gesetz empfangen, aber auf dem Horeb passieren eben auch ganz viele Gottesbegegnungen halt, nicht der Berg brennt halt, der Rauch, das nicht die Nichtmöglichkeit, außer Mose, dass jemand auf den Berg letztlich kommt halt, das ist ganz intensiv. Am Horeb gibt es dann auch die besondere Gottesbegegnung für Elia wiederum. Das ist dann wiederum so spannend, halt, wenn man das so liest, 1. Könige 18, da ist er noch am Karmel, auch so den Berg komme ich gleich noch zu, halt, da radiert er die Baalspriester aus. Und dann kommt er durch die tiefe Wüste und geht zum Horeb. Das ist also der lange Weg, das ist ein ganz langer Weg eben, auch rein geografisch halt, mehrere hundert Kilometer halt vom Karmel zum Horeb. Und beides Male ganz intensive Gottesbegegnung, eben die Elia hat und die diese Geschehnisse, einmal wie gesagt, die Begegnung im säuselnden Wind dort halt und zum anderen die Neuausrichtung seines Dienstes und vorher am Berg, wie gesagt, das Urteil das ergangen ist halt. Aber auch da immer wieder Gottes Begegnung eben am Berg, in besonderer Weise eben am Horeb, am Sinai halt, für Mose, für das Volk, immer wieder dieses auf den Berg gehen, Aaron bleibt zurück mit dem Volk, dieses ist immer so ganz stark im Motiv, einfach zu sagen, eben an dieses Bergmotiv gebunden. Dann gibt es zwei Berge, den Ebal und den Gerizim. Das wisst ihr sicherlich, diese 5. Mose 27, diese Berge, von denen dann gesagt wird, das soll ein Berg des Fluchens sein und ein Berg des Segens. Sie sind bei Sichem gelegen, das ist diese Stadt, in der Josua auch beerdigt liegt, da wo Josua am Ende seines Schaffens, Josua 24, nochmal den großen Landtag einberuft und denen nochmal klar den Weg vorlegt. Also ihr könnt entweder mit diesem Gott oder ohne diesen Gott, und dann zum Ergebnis kommt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, also ihm folgen, diesen Weg gehen. Und genau das ist mit den beiden Bergen Ebal und Gerizim, die wirklich da so stehen vor so einem Tal, gemeint. Und das ist so gewesen, dass 6 der 12 Stämme sollten auf den Ebal gehen und 6 der 12 Stämme auf den Gerizim und sollten quasi dadurch dem Volk deutlich machen, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder unter dem Fluch gehen oder ihr geht unter dem Segen. Und das wird genau auch bei diesen Dingen in 5. Mose 27 dann gesagt und verheißen, was passiert, wenn ihr den Weg ohne Gott wählt, dann seid ihr eben unter dem Fluch. Wenn ihr den Weg mit Gott geht, seid ihr unter dem Segen. Dieser Berg spielt dann später nochmal eine Rolle, als der Abimelech gegen das Königtum begehrt, halt sich zum König ausrufen lassen will. Dann geht sein Bruder Jotham eben auf den Gerizim und von da aus spricht er dann ihm da das Unheil zu, obwohl es der Berg des Segens ist. Das zeigt nochmal, wie vertieft und wie kaputt er dann letztlich ist. Aber auch hier diese Entscheidung, wonach richte ich mich aus halt in meinem Leben, nochmal richtig praktisch ins Leben Israels reingebrochen, an diesen beiden Bergen zu sagen, wo soll es denn sein? Und es gibt nicht. Entweder du stehst auf dem einen Berg, du stehst unter dem Fluch, oder du stehst auf dem anderen Berg, du stehst unter dem Segen halt. Es gibt nichts dazwischen halt. Du musst dich entscheiden und du musst, wenn du zum Segen kommen willst, vom Berg des Fluches runtergehen auf den anderen Berg. Das ist ein ganz tolles Bild auch für Bekehrung, wenn Menschen dann von ihrem falschen Wegen abkehren halt und dann auf den richtigen Weg zurückkehren halt. Aber wie gesagt, das hier in diesen beiden Bergen halt ganz symbolisch da in so einem Kerbtal, das die dann bilden halt, zu sagen, wo eben keine Verbindung ist, das eine ist vom anderen getrennt, das eine ist der Fluch, der andere ist das Segen halt. Dann gibt es den Berg Nebo, das ist der Berg 5. Mose 34 halt, das ist der Berg, auf dem Mose dann ist und darf ins gelobte Land gucken, 5. Mose 34 und stirbt dort. Und jetzt kann man sagen, ist das eigentlich ein wichtiger Berg? Also der liegt jenseits des Jordans in Jordanien heute halt. Als wir jetzt vor 3 Wochen da waren, sind wir nur so dran vorbeigekommen, konnten aus der Entfernung sehen halt. Und aber es ist ein ganz wichtiges Motiv, weil so dieser Moment des Mose ist im Prinzip auch unsers. Also wir sind ja als die, die Gott nachfolgen, in dieser Welt auch nicht zur Vollendung gekommen. Mose kommt auch nicht zur Vollendung. Er kann nur hinüberblicken halt. Und wir blicken auch nur hinüber in dieser Welt, ins himmlische Jerusalem, das uns Verheißene halt, natürlich ein viel größeres, wunderbares halt, und gucken von hier, wie gesagt, rein. Das ist ein ganz tolles Motiv der Bibel eben, an dem Moment halt, dass eben Mose, kann ja das bedauern, dass er nicht reinkommt ins gelobte Land, aber dass er eben es sehen darf und darum wissen darf, dass es Wahrheit ist halt. Und das ist quasi unsere Situation für uns sterbliche Menschen halt. Wir haben hier noch nicht die Vollendung halt, sondern wir gehen erst durch den Tod dann eben ins gelobte Land für uns ein. Aber das eben auf dem Berg Nebo halt, nicht da, wo Mose eben stirbt. Und dann kommt der, ja, vielleicht wichtigste Berg. Also wenn man sagen müsste, was ist denn der wichtigste Berg? Es ist sicherlich der Zion oder eben der Horeb. Da muss man gucken halt. Und Zion nehme ich jetzt zusammen eben dann auch mit Golgatha nochmal. Golgatha ist ja die Schädelstätte, das ist so ein kleiner Hügel in Jerusalem, tatsächlich so. Aber der Zion, das ist nochmal was ganz, ganz Besonderes, was ganz Bedeutsames halt. Und da ist eben im Prinzip impliziert Golgatha drin halt. Zion ist zunächst einmal so die Südweststadt Jerusalems gewesen. Es taucht erstmalig auf 2. Samuel 5, wo David sagt, ja, also wer Zion, also die Jebusiterstadt, erobert halt, ne, also der kriegt dann meine Tochter halt. Und die verhöhnen David halt, ne, also Blinde und Lahme können das verteidigen halt, aber Zion wird dann eingenommen. Und es ist eigentlich, wie gesagt, eine Burg gewesen, so eine Burgstadt. Aber Zion wird dann ganz schnell viel mehr. Zion wird zu einem Begriff in den Psalmen, bei Jesaja, bei den kleinen Propheten, das für Jerusalem steht, für die Heiligkeit Israels, für das, was richtig, für das, was gut ist. Zion gebraucht wird für den Wohnsitz Gottes. Also wenn ich jetzt so ganz viele Dinge bringe und sage, ja, was ist es denn jetzt? Also na, leg dich doch mal fest. Das ist eben die Problematik bei diesem Zionsbegriff von diesem Berg. Da wird ganz vieles drunter subsumiert. Also ich habe das ja schon mal erklärt bei dem Begriff Israel, das ist ja auch ganz viel, das ist Eigenname Jakobs, das ist das Nordreich, das ist die Volksbezeichnung, das ist die Landbezeichnung. Da muss man gucken, ähnlich ist es bei Zion. Es gibt ganz viele Dinge, die in der Bibel damit bezeichnet werden, durchweg positiv besetzt halt. Wie gesagt, Zion kann auch für, ja fast schon für das Volk Israel stehen, aber natürlich für Jerusalem, steht später aber auch dann im Judentum für das Jüdische schlechthin, also als vor 150 Jahren um 1880 das dann losging, wo die Juden frustriert und gedemütigt nach all den Verfolgungen, all den Erkenntnissen, dass die Assimilation unter den Völkern, wo sie lebten, nichts brachte. Da haben ja einige führende Juden, Herzl und andere gesagt, wir müssen eine eigene Heimstatt haben. Da war noch nicht gar nicht klar, wo die sein würde. Da gab es Pläne, nach Südamerika zu gehen, nach Mexiko zu gehen. Israel war natürlich auch eine der Orte halt, aber zu sagen, Israel braucht ein Land, und das nannte man diese Bewegung Zionismus halt. Ne? Und das ist dann ja immer konkreter dann geworden, und der hat sich natürlich immer mehr dann auch auf Israel ausgerichtet, auf Jerusalem halt, und es war klar, ja, wir können da kein Land gründen, wir können ja nicht da den Türken, damals waren die Osmanen dann noch da bis 1817, das einfach weg, 1917, wir können das nicht einfach wegnehmen halt, aber Jerusalem, das ist es, nicht Jerusalem, auch die gläubigen Juden in der Diaspora, das war dann immer so halt, wir sehen uns nächstes Jahr in Jerusalem, das war so ein Wort halt, wir sehen uns nächstes Jahr in Jerusalem, obwohl keiner nach Jerusalem ging, aber die Hoffnung, dass eine Perspektive haben halt. Und das alles Begriff, Zusammenhang mit diesem Begriff Zion halt, weil Israel als Staat bestand ja nicht mehr seit über 2000 Jahren. In Jerusalem wohnte auch kaum Jude, aber dieses, was alles mit dem Glauben zu tun hat, mit allem, was mit Jerusalem, mit der Hoffnung, dass der Messias dahin kommt, mit all den Dingen, das fasst sich alles zusammen in diesem Begriff Zionismus, das eben zu tun hat mit diesem Berg Zion halt. Und wenn man dann so bei den Theologen, da wird auch von der Zionstradition, von der Zionstheologie gesprochen halt, das sind dann immer so Dinge, wenn man die Zionspsalmen, also es gibt eine eigene Gattung der Zionspsalmen, wenn man die liest, da geht es um so Themen wie Bedrohung, wir sind ein bedrohtes kleines Volk, aber der Herr wird uns raus, also Psalm 46 zum Beispiel halt nicht, also eine feste Burg ist unser Gott, immer wieder zu sagen, ja, wir sind in dieser Welt verfolgt und drangsaliert, wir sind klein, wir sind schwach, aber wir haben eine Perspektive zu Zion halt, da ist uns Hilfe, da ist uns Rettung halt, und das spiegelt sich immer in diesem Begriff Zion wieder, der eben dieser Berg ist, diese Bergfestung halt, und die eben dann später Synonym für Jerusalem, für die Bewegung des gesamten Judentums geworden ist halt. Und natürlich, wenn wir sagen, wenn ich Jerusalem jetzt nehme, mit, und zwar als Ganzes, ist natürlich Golgatha, dieser Hügel dort, auch am Zion anzusiedeln, ist das Teil auch, ist Jesus auch Teil eben der Zionstheologie. Dann der Karmel, 1. Könige 18 halt, ich habe das gerade schon gesagt, der Berg, wo Elia ist, nicht nur, wo er die Baalspriester tötet, sondern auch diese wunderbare Geschichte, wie dann der Regen kommt, und er muss auch wieder Geduld, ne? Und er betet und es kommt nichts, ne? Und der Diener wird losgeschickt 7-mal, ne? Und ist nichts, und auf einmal sagt er dann vom Mittelmeer her, kannst vom Ziel runtergucken bis zum Mittelmeer, eine kleine Wolke kommt, und dann sagt er, jetzt geht's los, und dann fahren die zurück nach Jerusalem. Also Wahnsinn, wie es dann anfängt zu schütten und alles halt. Eben auch so eine ganz fantastische Geschichte. Da gibt es übrigens den Karmeliterorden halt, also eine ganze Bewegung innerhalb der katholischen Kirche halt, Ordensgeschwister, die dort ihren Ursprung haben, auch am Karmel halt, und da sich auch mit ihren Traditionen da halt verknüpfen. Dann gibt es den Berg der Verkündigung halt am See Genezareth bei Kapernaum, der auch heute, wir waren jetzt ja wie gesagt in Israel, dann, da fährt eigentlich quasi jede Reisegruppe hinhalten. Also als wir da waren auch Dutzende Busse, die dann hin und her fuhren halt. Die halbe Welt, Australier, Sri Lanka, Christen, alles war ganz toll zu sehen, um zu gucken, es landschaftlich ganz toll, nicht, wenn der Berg so abfällt auf den See Genezareth, richtig malerisch halt, da wo der Herr eben die Verkündigung gehalten hat, Bergpredigt, aber auch dann die Speisung der 5000. Dann der Berg der Verklärung. Ich habe jetzt bewusst nicht Tabor hingeschrieben, das ist so in der christlichen Tradition halt. Das ist nicht ganz klar, ob es das ist. Der Tabor ist ein Berg zwischen Caesarea und Kapernaum halt. Aber Matthäus 17 sagt das nicht ganz klar oder die anderen Belegstellen halt, dass es wirklich Tabor wäre halt. Aber die Verklärung findet auf einem Berg statt, einer ganz besonderen Gottesbegegnung, wo dann eben auch Elia und Mose kommen, wo in ganz besonderer, für sie nicht verständlicher Weise ihnen Gott begegnet. Auch hier, wie gesagt, wiederum dieses Motiv des Berges bei dieser ganz besonderen Bestätigung der Sendung Jesu halt, na, dass den engsten Jüngern noch einmal gesagt wird, dass er es eben ist halt, dass er der Sohn Gottes ist, auf den sie zu hören haben. Dann gibt es noch den Berg der Versuchung halt, das auch, das hätte man vielleicht noch vorher sagen müssen halt, auch da ist nicht klar, wo dieser Berg ist halt, Matthäus 4, der wird immer wieder nahe Jericho benannt, aber das ist auch nur eine Tradition, genau wissen tun wir es nicht halt, da wo eben dann Jesus bei der finalen Versuchung von dem Teufel genommen wird und kriegt die ganze Welt gezeigt, auch da eine besondere Auseinandersetzung halt, wo der Teufel versucht, das haben wir auch schon in Offenbarung gesehen, immer so zu sein wie Gott und natürlich dann versucht auch Jesus auf einem Berg dann zu versuchen. Und ein letzter Berg, immer wieder der Ölberg, von dem in den Evangelien die Rede ist, an dem Ölberg, wo Jesus seine Rede über die Wiederkunft dann gehalten hat, die Endzeitrede, Matthäus 24, 25 halt. Auch das, wie gesagt, direkt im Gegenüber von Jerusalem halt, das zu sehen, auch das ein ganz wichtiger Berg eben in der Geschichte der Christenheit. Das nochmal so, wie gesagt, kommen von dem ersten Vers aus dem Kapitel 14, wo eben das Lamm auf dem Berg Zion steht. Und das ist natürlich, dass Jerusalem das Zentrale für uns Christen ist, halt nicht nur mit dem, was dort geschehen ist, sondern auch was zukünftig sein wird, von dem auch dann Jesus wiederkommen wird, wenn er dann, wie gesagt, diese Welt beenden wird. Das, wie gesagt, so ein Überblick über die Berge der Bibel. Jetzt kommen wir zu diesen 20 Versen des 14. Kapitels, die lese ich zunächst einmal vor. Da heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie eine Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, und der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, und die auf der Erde wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und dann nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, und die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn die Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die großen Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurden draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Das ist dieses 14. Kapitel. Einiges in diesen Versen werde ich nicht ansprechen, das deshalb, weil wir schon drüber gesprochen haben, also wenn da von den Heiligen vor dem Thron die ist, die vier Heiligen, alles, das haben wir schon in den vorliegenden Dingen besprochen. Anderes ist hier drin, was ich noch ansprechen werde, also zum Beispiel die Seligpreisung, die hier genannt ist, halt also im Vers 13, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühe, da werde ich nächste Woche mit beginnen. Es gibt in der Offenbarung insgesamt 7 Seligpreisungen, es gibt nicht nur die Seligpreisen unseres Herrn und Heilandes, eben in der Bergpredigt, es gibt auch 7 Seligpreisungen in der Offenbarung, das werde ich nochmal gesondert, weil auch im Kapitel 16 eine vorkommt, in der nächsten Stunde machen, da muss ich uns drauf vertrösten halt, zu sagen, ich werde auch nicht sagen von Ewigkeit zu Ewigkeit, da werde ich an der Stelle, ich glaube auf Morgen 20 was zu sagen, halt, dass wirklich Verdammnis ewig ist. Es gibt immer wieder hier die Alpha-Söhner, die dann mit der Irrlehre kommen, so nach dem Motto, eine Ewigkeit hört auf. Ganz furchtbar, die Leute haben vom Griechischen keine Ahnung und erklären dann, ja, das sei eine Ewigkeit und noch eine Ewigkeit, irgendwelche Zeitabstände und verstehen nicht, dass das ein Sprachgebrauch ist, der sagt, es ist bis zum Ende aller Zeiten. Da kommen wir auch später zu. Was ich heute machen will, also ich will jetzt nicht sagen, was ich nicht mache, sondern sagen, was ich machen möchte, versuchen, dieses Kapitel über 3 unterschiedliche Dinge zu erschließen. Und zwar erstens möchte ich über die Kennzeichen der Gemeinde Jesu, die sich hier zu finden sind, halt bei den 144.000 sprechen. Als zweites möchte ich dann sprechen über die Botschaft der Engel, das nimmt ja weiten Raum ein. Und als drittes dann nochmal kurz anreißen, weil das dann wiederum nächste Stunde auch ganz intensiv werden wird, der Zorn Gottes, aber der taucht eben überall auf. Haben wir schon mal drüber gesprochen, werden wir nochmal, aber auch heute. Also diese 3 Punkte als Thema, um sich diesem Kapitel zu nähern. Da sind erstens die Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Wir haben hier die 144.000. Also 12 mal 12 sind 144, 12 Stämme Israels, 12 Jünger und dann in der Vielzahl 1000 war quasi, das dürfen wir nicht als Zahl sehen tatsächlich, sondern meint unendlich viel aus dem alten Bund, aus dem neuen Bund, unendlich viel, die dazugehören halt zu sagen. Und diese 144.000 sind mit dem Lamm. Und über diese 144.000 werden hier gewisse Dinge gesagt, die sie tun. Und diese Dinge, die die 144.000 tun, ist ja klar, das ist, wie gesagt, keine abgeschlossene Zahl, aber es ist die Zahl derer, die zum Heiland gehören, halt, die eben nicht das Zeichen des Widersachers angenommen haben, die gerettet sind durch die Gerichte hindurch. Das sind die Heiligen. Und wenn wir das einmal aufnehmen, was an über diese 144.000 gesagt wird, was von ihnen ist mit den Heiligen, dann ist das ganz vieles, auch was uns etwas zu sagen hat für unsere Ekklesiologie, also die Lehre darüber, wie Gemeinde Jesu, wie die Kirche zu sein hat. Das erste ist der Name. Es heißt, dass diese 144.000 den Namen des Vaters und den Namen des Lammes auf ihrer Stirn haben. Wir haben ja am Wochenende, am Sonntag Trinitatis gehabt, da habe ich nochmal über die Einigkeit gesprochen halt. Eigentlich ist es müßig, es immer wieder zu überholen, aber es kommt überall in der Bibel vor, auch hier. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann würde nicht neben dem Namen des Vaters, dem Jahwe, auch der Jesusname stehen. Wenn die nicht eins wären, dann würden wir sagen, hätten wir 2 Gottheiten. Das ist wieder auch so ein Punkt, wo man sagt, ja, kann man in so einer Bibelstelle die Dreieinigkeit, die Trinität auch begründen, belegen halt. Aber diesen Namen haben sie, diese beiden Namen haben sie auf ihrer Stirn. In Abgrenzung gegen das Zeichen des Tieres, die haben ja an ihre Hand und an die Stirn die Zeichen des Tieres genommen. Es ist ganz klar, auch hier wieder, entweder stehst du unter dem Zeichen des Tieres oder du stehst unter dem Zeichen des Herrn. Anders gibt es nicht. Wie bei diesen beiden Bergen, Fluch oder Segen. Du bist verloren für Zeit und Ewigkeit oder du bist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Du gehörst zum Widersacher oder du gehörst zum Herrn. Dazwischen gibt es nichts halt. Punkt. Und diese Namen, die tragen eben die Seinen, die eben zum Lamm gehören, die zu Gott gehören halt. Und dieser Name ist damit auch das, was wir zu tragen haben. Also müssen es jetzt nicht drauf tätowieren, aber wir als Gemeinde, wir als Nachfolger Jesu, wir haben diesen Namen zu tragen, in die Welt zu tragen, zu bringen. Er ist das, was uns vorausgeht. Jesus, höchster Name halt. Jesus, Jesus halt. Nicht immer wieder, das ist das, worum es geht. Das ist der Name, den die Gemeinde Jesu kennt. Das ist der, auch was das dieser Name bedeutet. Wir wissen ja, Jesus halt, Jahwe rettet, Jeshua, Jahwe rettet halt. Und das ist die Botschaft, die wir der Welt zu bringen haben. Wir sind Jesus, wir sind sein Leib, nichts anderes. Und da, wo wir nicht mehr Jesus sind, hören wir auf, als Gemeinde Existenzberechtigung dieser Welt zu haben. Wir sind dann auch gar nicht mehr Gemeinde Jesu Christi. Es steht nicht nur auf der Stirn, sondern wir sind es, nicht? Wir sind Eigentum, wir gehören zu dem lebendigen Gott halt, nicht? Jahwe und Jesus steht auf unserer Stirn halt, nicht? Das ist der lebendige Gott, dem wir zu dienen haben halt. Das ist der Name, Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Der Lobpreis. Sie sang ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000 halt. Das ist Kennzeichen für die Gemeinde. Nicht, dass sie klagt und dass sie wehleidig ist, sondern weil sie ja weiß, wo es hingeht, dass sie voller Lob ist. Wir wissen, was passiert. Und wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass wir ewiges Leben haben, dass wir nicht uns zu fürchten brauchen vor all diesen Gerichten, die da kommen. Das wird schwierig werden, gar kein Thema, aber wir dürfen wissen, der Herr trägt uns hindurch. Dann werden wir am Ende der Zeit nur noch Lobpreis singen. Das ist ja auch das, was dann die Engel im Himmel tun. Wir werden nur noch voller Freude sein. Es wird nichts anderes unsere Existenz mehr beherrschen. Je tiefer wir in der Nachfolge sind, desto intensiver wird unser Lobpreis sein halt. Das ist etwas ganz Wichtiges, das Gotteslob halt. Das ist auch das, wo gleich die Engel zu auffordern werden halt. Also wenn wir das sehen von der Botschaft der Engel, aber auch das, was die Gemeinde Jesu auszeichnet halt, dass sie etwas zum Lobpreis des lebendigen Gottes ist. Und ich hoffe, das ist in eurem Leben auch immer wieder so, dass ihr das feststellen könnt, jawohl. Also wenn ich bete, dann bitte ich nicht nur für meine Kinder, nicht nur für meine eigene Gesundheit, nicht nur für irgendwelches berufliches Wohlergehen, sondern ich habe immer Lobpreis. Also nicht, weil es Pastor Latzel gesagt hat oder irgendein anderer Verkündiger, sondern das ist in mir drin. Ich bin so froh und so dankbar über das, was Gott für mich gemacht hat, dass ich gerettet bin, dass ich gar nicht anders kann, als dem Herrn immer wieder ein Lied zu singen. Und das ist das Lied, was eben nur die singen können, die zu Jesus gehören. Wenn du verstanden hast, was der Heiland für dich auf Golgatha getan hat, ja, dann kannst du nur loben und preisen. Die Welt draußen versteht das nicht. Nicht für die ist Jesus irgendwie netter Religionsstifter gewesen, der tolle Ideen hatte halt, aber die verstehen nicht, was es tatsächlich bedeutet, gerettet sein für Zeit und Ewigkeit. Dann heißt es von der Gemeinde, die erkauft sind von der Erde. Erkauft sein heißt, wir haben die Leistung nicht erbracht. Das ist ja ganz wichtig in unserem Glauben. Nicht durch eigene Werke sind wir gerettet, sondern wir sind erkauft. Wovon sind wir erkauft? Von der Sünde, wodurch? Durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Wir sind erkauft. Deshalb gehören wir dazu halt nicht. Wir haben nichts dazu getan. Wir sind erkauft. Ein anderer hat für uns bezahlt. Ein anderer hat die Drecksarbeit gemacht, nicht? Hat die Sündensuppe ausgetrunken, die wir ihm eingebrockt haben. So, und wenn wir das haben, jetzt kommen wir wieder zum Lobpreis zurück, wenn wir das verstanden haben, tief im Geistlichen, wow, ich habe nichts gemacht und trotzdem kriege ich alle Benefits. Ja, das Dankeschön und das Loben ist dann eigentlich ein Automatismus. Ja? Also, wenn man es richtig verstanden hat, ne? Ich habe es mir eben nicht verdient, ich habe eben nicht häufig meinen Zehnten gegeben, ich habe nicht so viele Dienste im Reich Gottes gemacht und deshalb bin ich errettet, sondern weil ich erkauft bin. Wir sind erkauft halt. Wenn wir aber erkauft sind, ist auch ganz wichtig, dann sind wir Eigentum. Wir gehören nicht mehr uns, wir gehören dann dem lebendigen Gott. Wir gehören ihm. Er hat uns erkauft. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges zu sagen. Er hat uns ja auch vorherbestimmt vor Grundlegung der Zeit, dass wir zu ihm gehören halt. Ne? Aber das ist das Wunderbare, uns kann da nichts mehr passieren, wenn wir in und an diesem Jesus bleiben. Wir sind sein Eigentum. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, etwas ganz, ganz Tolles, was die Gemeinde Jesu immer wieder vor Augen haben muss. Dann heißt es als Viertes von der Gemeinde Jesu, dass die 144.000 jungfräulich sind. Diese sind, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Das ist immer wieder falsch verstanden worden, dass man gesagt hat, ja, wir müssen eine sexuelle Askese leben halt. Also ganz besonders fromme Menschen auch. Das ist so eben Nonnen oder Mönche halt oder irgendwelche Eremiten schon im 3., 4. nachchristlichen Jahrhundert, die gesagt haben, ich muss mich komplett von Frauen entsagen halt, sonst kann ich nicht zu Jesus Christus gehören. Und nur die, die das getan hätten, wären dann rein. Das ist eben hier nicht gemeint. Da muss man sehen, auch wenn man jetzt, wenn wir weiterlesen werden halt in der Offenbarung, aber nicht nur in der Offenbarung, auch wenn wir die Prophetenbücher gut kennen, dann wissen wir, dass die Beziehung zu Gott immer wieder zwischen seinem Volk und ihm als Ehe bezeichnet wird halt und dass man ihm die Treue hält halt und dass man nicht mit anderen gehurt hat, dass man das nicht getan hat, dass man eben keinen Götzendienst getan hat. Das ist das, was hier gemeint ist, dass man sich dem Götzendienst, den anderen Göttern enthalten hat, sondern dass man treu dem Herrn nachgefolgt ist halt. Das ist das Entscheidende. Nicht anderen Göttern, sondern eben dem lebendigen Gott. Hier geht es nicht darum, wie gesagt, nochmal eine sexuelle Askese, Ehelosigkeit, sondern es gilt hier im Bild der Ehe, dass man dem Herrn treu geblieben ist halt und dass man sich nicht befleckt hat, sondern dass man eben eingegangen ist zum Herrn halt, weil man ihm treu nachgefolgt ist. Und das ist dann das Fünfte, was eben Gemeinde Jesu ausmacht, die Nachfolge. Die 144.000 sind die, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Das macht die 144.000 aus und wir, die wir dazugehören, wenn wir wiedergeboren sind, wir haben dem Herrn nachzufolgen. Ist ja klar, wir sind seine Nachfolger, wir sind seine Jünger. Und, und das ist das Entscheidende, ich komme jetzt wieder dazu, die Nachfolge ist erstmal eine Entscheidung. Trotz aller Vorherbestimmungen, die unser Herr und Heiland gemacht hat, trotz all seinem Erkauftsein, können wir uns noch entscheiden, wir folgen ihm nach oder wir folgen ihm nicht nach. Der reiche Jüngling folgt ihm nicht nach, Petrus ist ihm nachgefolgt halt. Und Halleluja, dass ihr ihm nachfolgt, dass ihr bei unserem Herrn seid, dass ihr die Entscheidung dazu getroffen habt halt. Das macht die aus, die dazugehören, sie folgen dem Herrn nach. Und dazu müssen wir die Welt immer wieder auch aufrufen, dass wir die Menschen aufrufen, folgt Jesus nach. Das ist unser missionarischer Auftrag, den wir haben, den wir zu leben haben als Gemeinde. Nicht nur, dass wir Nachfolger sind, sondern auch andere aufrufen dazu, Nachfolger zu werden. Weil wenn sie es nicht tun, dann werden sie verloren sein. Das ist, wenn wir gleich in der Drohbotschaft der Engel hören, halt, das ist das, was wir machen werden müssen. Wir sind damit Erstlinge. Wir sind Erstlinge, das ist ein wunderbarer Begriff aus der Bibel halt. Die Erstlinge, das war das, was Gott geopfert wurde halt. Also die Erstlinge, wenn ein Tier geboren wurde halt, wenn erstmalig ein Kalb auf die Welt kam, wurde das Gott geopfert. Wenn die ersten Früchte des Feldes da waren, dann wurde es Gott zum Opfer gebracht. Auch wenn die Frau einen ersten Sohn gebar, dann musste er losgelöst werden im Tempel halt, einfach um zu zeigen, jawohl, es gehört Gott. Alles, was als erstes kommt, gehört letztlich Gott. Obwohl das ja schwierig ist halt, wenn man Landwirt ist oder Viehzüchter ist und das erste Kalb, die erste Frucht bringt man zum Opfer da halt. Ne? Aber weil normal bockt man das ja darauf auf. Und wenn ich jetzt 10 Kälber habe, dann kann ich eins opfern halt, dann kann ich an meiner Zucht weitermachen. Aber das ist genau die Sache. Nein, weil Gott der Geber aller Gaben ist, kann ich ihm auch die Erstlinge bringen. Es ist etwas ganz, ganz wichtig, die Erstlingsgabe zu geben. Und die 144.000, jetzt kann man überlegen, die Gemeinden in der Verfolgung, wir haben ja gesagt, die Offenbarung ist zuerst geschrieben an die Gemeinden dort in Ephesus, in Pergamon, in Theatyra, diese 7 Sendschreiben-Gemeinden halt. Erstlinge sind für Gott und wir sind quasi aus ihnen rausgewachsen halt. Ne? Da ist es damals losgegangen und direkt mit blutigster Verfolgung und die haben ausgehalten, die haben die Geduld bewiesen halt, ne? Und haben sich als Erstlinge hingegeben halt. Das ist ein Begriff, der in der Bibel, auch im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Also nicht nur in den Opferungsvorschriften des Alten Bundes, sondern auch wenn man die Briefe kennt halt, wenn dann im Römer 16 Paulus schreibt, der Epänetus, er ist der Erstling gewesen in der Provinz Asien oder im 1. Korinther 16 halt, Stephanas, er ist der Erstling gewesen in Achaia, immer wieder Brüder da gewesen sind, die eben als Erste zum Glauben gefunden haben, mit all den Schwierigkeiten, was das bedeutet hat, zu sagen, gerade dort zu sein. Und aus diesen 144.000 als Erstlinge halt, sind wir auch hervorgekommen halt und sind damit wiederum bei den 144 dazu, weil auch wir in unserem Bereich Erstlinge sind. Ganz viele von euch in eurem Bereich, ihr seid Erstlinge. Die Erstlingsfrucht, und das ist etwas ganz Besonderes halt. Das eine ist, in der Gemeinde zum Glauben gekommen zu sein, hier beheimatet zu sein und zu erleben, wie Brüder und Schwestern vor einem den Glauben gelebt haben, zu lernen. Aber zum Erstling zu werden, Erstlingsfrucht zu bringen, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Familie, in meiner Klasse, wo ich bin, an meiner Uni, egal wo, zu sagen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes halt. Und wenn wir zur Gemeinde Jesu gehören, sind wir untadelig. Nicht, weil wir so hochmoralisch sind, sondern das ist das, was der Geist wiederum uns entwirkt. Ähnlich wie mit der Geduld halt zu sagen, das ist ein Automatismus, dass dann, wenn wir wirklich in der Nachfolge sind, wenn wir wirklich vom Geist bestimmt werden, geführt werden halt, dass wir dann tatsächlich untadelig vor ihm leiden und unser Mund kein falsch gefunden wird. Das, wie gesagt, der Blick auf die Gemeinde Jesu, die hier thematisiert wird, in und mit den 144.000, in denen wir sind, aber auch an denen wir Anteil haben, halt, an dem wir uns Vorbild nehmen sollen. Jetzt komme ich zum zweiten Schwerpunkt dieses 14. Kapitel, ist die Botschaft der Engel. Es sind fünf Engel, die nacheinander Botschaften bringen. Der erste Engel ruft zur Anbetung und zur Ehre auf, halt. Er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an, der gemacht hat den Himmel, die Erde und die Wasserquellen. Also, drei Dinge. Furcht des Herrn, fürchtet Gott, sagt der Engel hier. Zweitens, betet ihn an. Drittens, gebt ihm die Ehre. Und das ist ganz wichtig zu sagen, das ist Teil auch unserer Nachfolge, was wir immer wieder tun sollen, halt vor allen anderen Dingen, bevor wir uns beschäftigen mit unserem eigenen Wohlergehen oder wie wir als Gemeinde in dieser Welt leben, dass wir klar vor Gott stehen und das tun wir eben mit diesen drei Dingen, dass wir eben in der Furcht des Herrn stehen, in der Anbetung und dass wir ihm die Ehre geben. Jetzt kommt der zweite Engel und während dieses erste ganz stark an die Gemeinde Jesu gerichtet ist, ist das zweite eben gerichtet an die gefallene Welt halt. Da wird der Begriff Babylon aufgegriffen, der wird in Kapiteln 17 und 18 uns auch häufiger begegnen, da werden wir darüber sprechen, was das alles bedeutet, nämlich ein Bild für die gefallene Welt. Da heißt es, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Da wird der Blick weggenommen von Gott, dem Ehre zu geben ist, wozu der Engel aufruft, jetzt hin, auf das, was passiert ist in dieser Welt, dass die Welt gefallen ist halt, dass alle Völker angesteckt sind halt und dass sie mit dem Zorneswein ihrer Hurerei eben alles eben verdorben hat. Und dann kommt der dritte Engel. Der dritte Engel droht das furchtbare Urteil an, weil eben das Tier angebetet worden ist. Der erste Engel hat nochmal aufgerufen zur Anbetung des Herrn und zur Ehre des Herrn, aber wir hatten das in den Kapiteln 12 und 13 gesehen, auch das Tier wird angebetet, das ist ja das, was der Teufel will. Und da wird eben tatsächlich dann klar gesagt, dass diese Menschen furchtbar bestraft werden. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild nimmt, das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engel und vor dem Lamm, eben auch vor Jesus. Es wird furchtbare Qual geben und das unterstreicht dann der vierte Engel nochmal, der sagt, und jetzt geht das los, dieses Gericht, es ist jetzt zu Ende, jetzt ist die Geduld Gottes zu Ende, jetzt wird das vollzogen, dieses Gericht, mit der finalen Qual, mit aller Härte, mit aller Brutalität, die damit zusammenhängt. Und da sagt dann der vierte Engel halt, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden und der auf der Wolke saß, setze seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Nochmal, das sind Bilder, die zum Teil dann in den nächsten Kapiteln wieder auftreten halt. Das ist hier jetzt, wie gesagt, nicht etwas, was hier schon beginnt, sondern das wird in den nächsten Kapiteln dann geschrieben, aber das ist eben das, was dann kommen wird halt. Mit all den Dingen, mit all den Konsequenzen, dass dann die Welt zu Ende geht, dass das finale Gericht dann gehalten wird, das werden wir in Offenbarung 20 sehen halt, dass die finale Auferstehung passieren wird halt, die zweite Auferstehung halt und der ewige Tod gegeben wird. Das ist auch wichtig, ich sage immer wie in der Bibel, ihr müsst wissen, es gibt zwei Tode in der Bibel, es gibt zwei Auferstehungen, es gibt zwei Gerichte. Das ist immer wichtig, wenn man auch diese Begriffe sieht, wie man das zuordnet halt. Es gibt den ersten Tod, den biologischen Tod, es gibt den ewigen Tod halt, also den ewigen Tod für diejenigen, die in die Hölle kommen halt. Das sind zwei unterschiedliche Tode. Es gibt auch zwei Auferstehungen halt. Die erste Auferstehung unmittelbar postmortal für die 144.000, die zu Jesus gehören. Das ist die erste Auferstehung, selig und heilig, die Anteil haben an der ersten Auferstehung. Es gibt eine zweite Auferstehung am Ende aller Zeiten, wo die, die in der Scheol, also im Totenreich sind, wieder hervorgeholt werden. Da werden wir Offenbarung 20 nochmal drüber sprechen. Zwei Auferstehungen halt, sozusagen. Und es gibt zwei Gerichte. Es gibt einmal das Gericht auf Golgatha, das gelaufen ist, wo Jesus uns als Anwalt begegnet, als der sich für uns hingegebene Gott. Und es gibt das Gericht am Ende der Zeiten, wo der lebendige Gott kommt mit einer Brutalität und Härte. Das ist das, was hier kommt, wo es heißt, es ist zu Ende und es wird eingegossen der Zorn und ihr werdet gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tag und Nacht, kein Ende eures Leides halten euch. Also diese beiden Begriffe hier. Und das wird angekündigt eben, dass das Gericht eben beginnt. Und dann ist es interessant, dass der fünfte Engel nochmal eben den Beginn des Gerichtes ankündigt halt. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempelhimmel und hat ein scharfes Winzermesser und ein anderer Engel vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setz dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn die Beeren sind reif. Da sagt man sich doch, das ist doch im Prinzip genau dasselbe. Gut, jetzt ist hier vom Messer die Rede, da ist von der Sichel die Rede halt, warum das nochmal? Das erklärt die Bibel nicht. Für mich ist es so, in den 2000 Jahren Kirchengeschichten hat es sehr häufig Phasen gegeben, wo Leute dachten, jetzt ist das Gericht gekommen. Wir haben letzte Stunde darüber gesprochen, was alles im Nationalsozialismus war, wie das Feuer vom Himmel regnete halt nicht, wie das Zeichen angenommen wurde an den Arm, wie man das Tier, wie man die Ideologie hatte, Hitler mit all diesen Dingen halt, wie dann Israel wieder Staat wurde, wie Israel erst vernichtet wurde mit all diesen Dingen, wo man sagt, ja, ist es das vielleicht schon gewesen und ist das hier unter Umständen schon angekündigt, dass man sagt, es ist ein Beginn, aber dann wird es wieder abgebrochen, dann geht es wieder los halt, dass Gott nochmal, das sagt ja die Bibel halt, weil er möchte, dass noch mehr gerettet werden halt, dass dann nochmal heraus zögert, das ist zumindest für mich hier ganz plausibel, dass ich sage, ja, es wird schon gesagt, quasi hier nochmal ein neuer Ansatz, ja, das Gleiche nochmal ähnlich gesagt, das Gericht wird angekündigt, eben weil es in mehreren Schüben kommt und Gott es noch einmal abbricht, halt, das ist zumindest das für mich, was ich hier raus sehe und was mir das auch erklärt, warum in dieser Welt schon ganz häufig wirklich furchtbare Dinge waren, aber dann doch nochmal Gnadenzeiten gekommen sind. Ja, und ein letztes, der Zorn Gottes, eben auch hier in diesem Kapitel 14, wesentliches Thema, wir haben das eben schon gehört, als wir da gelesen haben, halt, ich lese die beiden Verse nochmal vor, halt, und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker, und ein dritter Engel folgte ihnen nach und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild annimmt, das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engel und dem Lamm. Dann die Verse 19, 20. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock auf die Erde und warf sie in die großen Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurden draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Säume der Pferde 1600 Stadien weit. Auch diese 1600 wieder, diese Vollendung des Zornes Gottes, also 40 mal 40. 40 hatten wir gesagt, als wir über die Zahlen gesprochen haben. In der Offenbarung und Bibel halt ist so eine Zahl der Vollendung, wenn etwas zu Ende ist. Aber 40 mal 40 eben 1600 zu Ende. Und das ist zu sagen, hier der Zorn Gottes, der wird vollendet werden halt. Und nach den Siegelgerichten, nach den Posaunengerichten, die wir ja schon betrachtet haben, Kapitel 8, 9 und 10, kommen jetzt, und das ist ja das, was in den nächsten beiden Kapiteln kommt, 15 und 16 halt, jetzt kommen die Zornesschalen, die dann tatsächlich vollzogen werden. Die sind hier schon angekündigt halt, was eben passiert durch die Engel, aber das wird in den Zornesschalen jetzt in den nächsten Kapiteln konkret, wo wieder furchtbare Dinge passieren, ganz, ganz furchtbare Dinge, nochmal gesteigert gegenüber dem, was gewesen ist, halt, wenn der Zorn Gottes über diese Welt kommt. Es ist etwas, was ich, wie gesagt, schon zweimal thematisiert habe, auch bei den Bibelstunden, wo ich das auch schon mal als Hinleitung gemacht habe, über den Zorn Gottes gesprochen, die Ira Dei, also zu sagen halt, es ist ein ganz wesentliches Element der Offenbarung halt, Zorn des Lammes, Zorn Gottes halt zu sagen, der vollstreckt wird, von dem wir, Gott sei Dank, verschont bleiben. Bei all dem, was der Widersacher noch an uns tun wird, vielleicht in diesen Endzeiten, die wir vielleicht noch erleben werden, halt, das ist schlimm. Aber viel, 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 viel schlimmer und viel, viel brutaler und viel, viel gnadenloser und viel, viel unendlicher und tiefer ist das, was der Zorn Gottes macht. Also das ist etwas, was kaum auszuhalten gibt in dem Gottesbild, wo wir wissen, es ist der barmherzige Gott, der auf Golgatha für mich gestorben ist, aber der eben auch auf der anderen Seite ein Gott ist, der abrechnet und die Dinge dann wirklich dann bei seinen Feinden in ganz anderer Weise erledigt, als es bei uns gnädiglich tut, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn ich jetzt schließe, dann mit einem Blick auch auf Sonntag. Wir haben Sonntag ja Abendmahl und das dürfen wir nie vergessen. Also wenn wir Abendmahl nehmen, zu sagen, wir haben keinen Mickey-Maus-Gott vor uns. Es ist nicht irgendeiner, der nur sagt, ich bin immer nur lieb, und so ein sabbernder alter Greis, der sagt, es ist ein furchtbarer und grausamer Gott für den, der nicht unter dem Blut des Heilandes steht. Wehe, wehe denen, die tatsächlich dann unter dem Fluch des lebendigen Gottes stehen und keine Möglichkeit mehr haben, dass sie sein Erbarmen bekommen. Und wir können das gar nicht hoch genug schätzen halt und können immer wieder nur demütig an den Tisch des Herrn kommen. Und wie gesagt, wenn ihr am Sonntag kommt, nutzt die nächsten Tage einfach das nochmal in euch schlagen, dann zu bedenken einfach, was das für eine Gnade ist, dass dieser Gott, dieser wirklich manchmal auch verborgene und grausame Gott, dass er uns in solcher Liebe in Jesus Christus begegnet, dass er sich selber dahin gegeben hat. So, mache einen Punkt an der Stelle und möchte gerne mit euch noch zusammen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir dieses 14. Kapitel der Offenbarung betrachten durften. Da ist so vieles drin, Herr, und du hast so vieles für uns da reingelegt, Herr. Wir können das nicht mit einer Stunde erfassen, halt, aber wir dürfen dir Dank sagen, dass wir dazugehören dürfen, wir, die wir wiedergeboren sind, dass wir zu den 144.000 gehören können, Herr, dass wir gerettet sind und dass wir vor deinem Zorn keine Angst zu haben brauchen. Ja, dass wir uns freuen dürfen darauf, wenn du wiederkommst und dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Es ist jetzt noch Gnadenzeit, Herr, und wir dürfen dein Evangelium immer noch rausrufen, Herr, dein heiliges und lebendiges Evangelium von deiner Rettungstat auf Golgatha. Und ich möchte dich bitten, dass uns das immer wieder gelingt als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne, Herr. Geh du mit uns und segne du uns in diesem Dienst, den du uns gegeben hast, dass wir Boten an deiner Stadt in dieser Welt sein dürfen. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier im Gemeindesaal ist, Herr, aber auch für die Geschwister, die zugeschaltet sind, um dein Beistehen, dein Helfen und dein Begleiten für die nächste Zeit. Du weißt um ganz spezielle Sorgen und Nöte, du weißt um Ängste, du weißt um das, was jeden Einzelnen auch betrifft momentan. Ich möchte dich bitten, eben, dass wir das erleben, wie du bei ihm bist und wie du ihm einfach auch Hilfe schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder Geduld auch dabei gibst, Herr, wenn das manchmal noch ein bisschen dauert, bis du tatsächlich dich sichtbar machst. Aber Herr, wir wissen, du bist da, du hilfst zuverlässig und dafür loben und preisen dich. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Euch allen noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen.